Hannes, worüber reden wir heute eigentlich?
Ja, ich hoffe mal nicht über mich.
Kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zum Trailfunk. Mein Name ist Benny Bublak und mir gegenüber sitzt jemand, den ich wohl nicht näher vorstellen muss. Herzlich willkommen zum wiederholten Male im Trailfunk, Hannes Namberger.
Hi Benny, servus.
Grüß dich Hannes. Ich steige gleich ein. Vielleicht ungewöhnliche Frage zu Beginn eines Podcasts, aber Hannes, redest du eigentlich gerne?
Ja, über bestimmte Themen sehr, sehr gerne und kommt da aufs Gegenüber an, aber mit dir rede ich sehr, sehr gern, Benny.
Okay, habe ich ja Glück gehabt heute. Warum ich frage, ne, ist vielleicht, liegt ein bisschen vielleicht auf der Hand. Du bist in den letzten Wochen in mehreren Podcasts gewesen, hast inzwischen deinen eigenen YouTube-Channel und ja, musst da auch überall viel reden in diesen Formaten. Und ich finde auch, das machst du ausgesprochen gut und sehr routiniert. Aber dennoch habe ich manchmal das Gefühl, du lässt eigentlich lieber deine Beine sprechen als deine Zunge. Liege ich da richtig?
Da liegst du absolut richtig. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Du kannst schon viel reden heutzutage, aber das Wichtigere ist, dass du das ja beweist, was du davor erzählst. Für mich ist das Allerwichtigste, dass die Leistung stimmt und alles drumherum kannst du halt dann dazu aufbauen oder ja, ein bisschen was teilen, ein bisschen was preisgeben. Aber das Wichtigste ist immer die Leistung.
Ist das heutzutage noch möglich, als Profi-Trailrunner, Elite-Trailrunner, nur noch die Beine sprechen zu lassen, sagen nur noch, ich konzentriere mich nur noch aufs Sportliche?
Es sollte eigentlich das Ziel sein, dass du nur durch Leistung ja, überzeugst. Das andere ist dann Bonus oder für viele ist es auch irgendwie dann wichtig, weil halt die Leistung noch nicht so am oberen Zenit ist. Viele können einfach sich nur auf den Sport konzentrieren, sagen wir Wormsley, Kilian, Courtney, die machen drumherum nichts und ja. Das wäre schon das oberste Ziel, dass du das irgendwann mal, ja, dass du deinen Lebensunterhalt nur durch Rennen, durch Leistung und vielleicht ein bisschen durch Präsenz steuern kannst.
Ja, das ist mir auch sofort eingefallen, so Leute wie Wormsley, die tatsächlich jetzt nicht so viel machen medial, die haben einfach schon so einen Status, aber das sind jetzt wirklich die absoluten Topstars, oder? Die sich das leisten können, wirklich sich voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren. Du sagst ja auch, das ist so ein Ziel, ne? Auf dem Weg dahin hat man als Profi-Athlet wahrscheinlich schon noch andere Aufgaben oder muss andere Aufgaben erfüllen, um sich quasi auch einen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Und, ja.
Richtig. Bin in der gleichen Meinung. Wormsley ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn der halt mal was preisgibt von sich, dann wird es halt auch gesteuert. Er wird jetzt halt selber nicht so die Interesse haben. Bei Kilian vielleicht ähnlich, außer es geht ein bisschen um seine Herzensangelegenheit, um die Umwelt, um unseren Planeten. Für den war es halt das Allerwichtigste, zuerst mal durch Leistung zu überzeugen und dann in einem, sage ich mal, ab einem bestimmten Level vielleicht auch sich um Herzensangelegenheiten zu kümmern.
Ja.
Ich denke aber, ein Junge sollte nicht als erstes, wenn er in den Sport kommt und wenn er bestimmte Ziele verfolgt, nicht als Ziel zu haben, ja, ich will das Gesamtpaket haben, ich will YouTube, ich will Instagram, ich will die sozialen Medien bestücken und dann aber auch die Leistung, sondern ich denke, das erste und das oberste Ziel sollte immer die Leistung und das beste Abschneiden bei den Rennen sein.
Okay, lass uns da später nochmal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, wie so ein Weg zum Profisport aussehen könnte, was es da, ja, wie das heute ist, wie das vielleicht früher war und wie das vielleicht in Zukunft noch besser gemacht werden könnte, Stichwort Sportförderung, weil du hast mir nämlich vor dem Podcast einen Wunsch geäußert, den du jetzt auch in der Eingangsfrage schon geäußert hast. Du willst nicht so viel über dich reden, was ein sehr, sehr sympathischer Wunsch ist und dem will ich auch größtenteils nachkommen in diesem Podcast. Aber natürlich müssen wir am Anfang ein bisschen einsteigen und auch kurz über dich reden, weil du bist natürlich vor 9 Tagen ein Rennen gelaufen. Bist Zweiter beim Transcan Canaria geworden und da müssen wir natürlich kurz drüber reden. Du bist keinen Meter gelaufen seitdem, oder? Wie fühlst du dich gerade?
Boah, jetzt gerade 9 Tage danach schlagt es richtig ein.
Okay.
So am Wochenende war jetzt richtig müde. Da merkt dann der Körper, okay, er kann aus diesem Angst- oder Panikzustand raus, er kann sich erholen. Hey, ich habe einen Mittagsschlaf gestern gemacht, der haut halt richtig rein. Also so, ja, der Körper ist noch nicht fit, aber ich weiß, dass das immer so ist. Ich muss auf diese Zeichen hören und auf keinen Fall wieder zu früh einsteigen. Laufen wäre erst, heute ist Montag, ich sage jetzt mal Richtung Ende der Woche, werde ich wieder mal laufen gehen, vielleicht heute wieder aufs Radl. Krafttraining so, dass der Körper einfach wieder Stabilität bekommt und dann wieder zurück zum Laufen. So ist mein Rezept, es funktioniert bis jetzt immer sehr gut und ich habe keine Eile und ich bin ja gerade noch so in dem Modus, dass ich das Ganze genieße und nicht schon wieder zum nächsten Ziel jag.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, weil du sagst ja auch oft, dass du vor dem Rennen die Tage, wo du nichts machen darfst oder dieses Warten, das magst du gar nicht. Wie ist es mit nach dem Rennen, wenn du vielleicht wieder Bock hast oder auf Laufen, aber du merkst, der Körper will noch nicht so richtig oder... Ist dir das dann völlig schnurz und sagst, du bist voll am Genießen noch?
Ich habe danach überhaupt keinen Reiz zu laufen. Ich mir juckt es gar nicht. Ich bin genug gelaufen und ich genieße eher das Erreichte gerade.
Okay.
Okay, jetzt habe ich die Belohnung gehabt. Das Rennen hat funktioniert. Die harte Arbeit davor hat sich ausgezahlt. Die ganzen Entbehrungen, was ich seit Weihnachten auf mich genommen habe, hat sich gelohnt. Das ist ein schönes Gefühl und... Dann mache ich eher das, was absolut nichts mit dem Sport zu tun hat. Einmal mit Freunden und Familie, vielleicht was Normales machen. Gestern war ich mit einem Spätzle in der Sauna. Ja, jetzt kann ich sozialer sein, das, wo ich davor einfach nicht bin. Und das muss man genießen, weil das hast du auch nicht so oft im Leben.
Sehr gut. Vielleicht zum Rennen selbst. In der Reihe deiner zahlreichen Rennerfolge, also du hast 3-mal in Lavaredo gewonnen, du hast 3-mal Top 10 beim UTMB, letztes Jahr Mallorca bei UTMB gewonnen. Wo reiht sich dieser 2. Platz beim Transcanaria jetzt ein? Jetzt gar nicht unbedingt vom Prestige, aber so wie du selbst sagst, wie zufrieden du mit deiner sportlichen Leistung bist.
Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das ist schon wirklich wieder Beweis für mich selber, dass ich es immer noch drauf habe, dass es noch funktioniert.
Ja. Eines deiner besten Rennen, würdest du sagen?
Nein, auf keinen Fall eines meiner besten, aber ein sehr, sehr gutes Rennen.
Mhm.
Weil die Schwierigkeit war einfach, dass ich im Winter trainiere für sowas und das habe ich davor noch nie gemacht. Ich habe es taktisch gut gemacht, ich habe es verpflegungstechnisch gut gemacht. Ich bin einfach stolz auf meine gesamte Leistung, es war jetzt nicht mein bestes Rennen.
Ja.
Ich habe mich nicht wirklich extrem vernichten müssen, weil ich es auch nicht mehr gerochen habe, dass ich gewinnen kann.
Ja.
Deshalb bin ich nicht so tief gegangen, dass ich wirklich sage, okay, all in und egal was kommt, egal was der Körper sagt, ich gehe über jedes Zeichen drüber. Das habe ich nicht gemacht, aber es war eines meiner besten Leistungen jemals, ja.
Okay, und ich habe jetzt deine zahlreichen Erfolge aufgezählt. Ich glaube, du hast erst ein DNF und das war das beim UTMB, oder? Liege ich da richtig?
Ja, genau. 2022 habe ich raus müssen, weil was kaputt war.
Worauf ich hinaus will, du hast eine wahnsinnige Konstanz auf einem krass hohen Niveau. Also ich würde fast sagen, du funktionierst ein bisschen wie so ein Schweizer Uhrwerk von außen betrachtet. Würdest du so weit gehen und mir zustimmen, wenn ich sage, Hannes Namberger ist vielleicht nicht der Typ im Feld bei dem Rennen, der am meisten trainiert hat und auch nicht der, der vielleicht das meiste Talent hat, aber Hannes Namberger ist der Typ, der an Tag X aus den gegebenen Umständen das meiste rausholen kann.
Ich stimme dir zu. Ich bin auf keinen Fall der, wo am meisten trainiert.
Ja.
Auf keinen Fall. Aber ich kann dann am Renntag alles abrufen und weiß auch, was ich zu tun habe. Ich kann ein Rennen sehr gut lesen. Ich handle nicht unbedingt dumm, sondern ich weiß, wann ich welche Entscheidungen zu treffen habe. Und das ist ein Riesenvorteil.
Ja. Und das ist auch extrem zuverlässig, oder? Also ich habe das funktioniert immer. Wenn, heutzutage ist es ja schon so, du hast, glaube ich, du warst letztens im Podcast beim Niklas Bock und da hast du ein bisschen erzählt, wie krass das mittlerweile in Verpflegungsstationen ist, ne? Wie schnell die Leute ihr Zeug auffüllen und wieder weiterrennen. Also es ist ja schon so ein gewisses, man muss ja wirklich jede Sekunde rausholen. Also inzwischen, man muss auch ein bisschen gewisses Risiko eingehen. Aber natürlich ist es trotzdem, ja, darf man keine Fehler machen. Weil wenn man Fehler macht, kommt man vielleicht nicht an. Und bei dir, du kommst eigentlich immer an. Also habe ich das Gefühl, ist es bei dir, dass du mehr auf Sicherheit setzt als auf Risiko oder geht Hannes auch mal Risiko?
Ich gehe schon sehr oft auf Risiko.
Ja.
Aber es ist ein kalkuliertes Risiko. Also es ist nichts blauäugig. Es ist alles berechnend. Es ist alles. Wenn ich ein Risiko gehe, dann weiß ich, was ich für Folgen dann habe. Und ob es aushält oder ob es einfach zu viel ist. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Gar nichts.
Gib mal ein Beispiel vielleicht im Rennen, wo du jetzt ein Risiko gehst.
Ja, es war dann, ich sage jetzt mal, die letzten 15 Kilometer. Ich bin an der Verpflegungsstation gestanden und war eigentlich schon anzählt und habe auch keinen Bock mehr gehabt. Und ich habe nur eine Minute auf dem zweiten gehabt. Und dann, das Eis hat nichts mehr gebracht, weil du schon überhitzt warst und ich habe keine Lust mehr gehabt. 110 Kilometer in die Beine und die waren dann schon im Eimer. Aber dann sagen halt alle, ja okay, der ist nur eine Minute weg. Und du denkst, ach komm, lass es mir einfach in Ruhe. Ich möchte jetzt einfach ins Ziel laufen.
Kenne ich voll das Gefühl.
Ja, das kennt jeder. Lass es mir in Ruhe. Schaut immer alles besser aus, als es ist. Und dann läuft halt weg. Und dann, ja okay. Aber ihm geht es auch nicht besser. Und dann war es wirklich so, dass wir alle Tiefenmeter eigentlich gemacht haben. Und es war so 10 Kilometer vom Ziel. Und dann... Er steht nicht vor mir, aber ich sehe ihn auf einmal, dass er ein bisschen langsamer wird.
Mhm. Josh Wade,
genau. Und ich denke mir, okay, ich komme immer näher. Ja, passt, okay. Und dann kriegst du wieder neue Hoffnung. Und dann denkst du, okay, wenn ich jetzt dahin laufe und ich wende schon viel Energie auf, dass ich zu ihm hinkomme, geht das Risiko ein, dass ich hinlaufe und gleich durchziehe oder laufe ich hin und warte einfach und laufe dann mit ihm?
Ja.
Nee, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass ich hinlaufe und komplett durchziehe. Und ich bin dann...
Wie viele Kilometer waren es noch?
9.
Okay.
Das weiß ich ganz genau, weil ich auf die Uhr geschaut habe und ich immer rückwärts zähle zum Ziel.
Mhm.
Und ich laufe hin, klatsche ab mit ihm und laufe einfach komplett durch. Und dann habe ich so wirklich alles gegeben, weil ich gewusst habe, wie es für ihn sein muss. Okay, er ist im Arsch. Er hat jetzt die Möglichkeit, dass er mitläuft, dass er aber dann komplett explodiert. Oder ich laufe hin und ziehe einfach durch und gebe ihm gar keine Chance.
Ja.
Und dann muss ich einfach eine Lücke reißen, dass er gar nicht in Versuchung kommt, dass er irgendwie hinterher. Aber 9 Kilometer auf Dampf mit 4-0er durchs, also 4-0er Pace durch so ein Flussbett, tut mir halt scheiß weh und ist nicht lustig.
Ja.
Aber da gehe ich dann das Risiko ein, dass ich mich halt einfach vernichte, um das zu kriegen, was ich will. Und das ist einfach eine Lücke und ja, es hat funktioniert. Sehr. Aber ich habe auch gewusst, wo meine Stärken sind und wo meine Fähigkeiten sind. Okay. Und somit ist es ein Risiko, was ich gut kalkulieren kann und was ich dann eingehe.
Ja. Wo gehst du auf Nummer sicher? Weil du hast zum Beispiel in dem letzten Podcast mit dem Bocki diese Situation in der VP geschildert. Da würdest du vielleicht die Leute eher weglaufen lassen und auf keinen Fall riskieren, dass du irgendwas vergisst, oder?
Richtig. War zum Beispiel in den ersten VPs so, alle laufen rein und es sind 15 Leute in so einer Gruppe.
Mhm.
Jeder läuft rein und nimmt sich 2 Flaschen und haut ab. Und ich bin stehen geblieben, habe kurz einen Schluck Suppe genommen, weil es kalt war, weil der Magen sich dadurch beruhigt und nochmal einen normalen Schluck und stehe dann halt einfach 10 Sekunden länger.
Mhm.
Für mich ist dann gar kein Problem, die 10 Sekunden oder auch diese 100 Meter, was du ungefähr hinten bist oder lass 50 sein, dass ich dir einfach dann zulaufe. Dafür habe ich einfach an der VP mir Zeit lassen. Ich habe nichts vergessen, ich habe das berechnet und alle stürmen rein, machen wirklich immer Rambazamba und vergessen dann dadurch auch was. Und ich lasse mir Zeit, weil ich weiß, okay, wenn es flach rausgeht, dann laufe ich schnell hin und alles gut.
Okay. Es war ja auch arschkalt und windig, oder?
Genau. Und genauso. Ich habe als erster die Regenjacke anzogen, ich habe als erster die Handschuhe, als erster Mütze.
Ah, okay.
Weil ich auf keinen Fall wollte, dass mir zu kalt wird.
Mhm.
Und du hast gesehen später bei den Damen, dass die viel zu kalt angezogen waren, vor allem an die Beine. Wieder einfach ein bisschen geschütztere Hosen gehabt haben und immer sofort die Regenjacke und auch Kopfbedeckung. Somit hat uns das einfach auch weniger ausgemacht.
Hast du nur eine Regenjacke übergezogen oder musstest du auch was Wärmeres anziehen?
Nein, für das, ich wollte unbedingt der Longsleeve anziehen,
ja.
Aber die Jungs haben mir keine Chance lassen.
Okay.
Und die Engländer haben sowieso schmerzfrei, die haben gar kein Gefühl.
Ja, gut.
Also,
aber dem Tom Evans, der muss das dann bezahlen, oder?
Ich weiß bis oder? Heute nicht, ich habe einen Tom geschrieben, ob alles okay ist, aber ja. Einfach gesagt, ja, passt, danke für die Nachricht, tschüss. Und, ich wollte wissen, ob er verletzt war oder ob er halt auch zu kalt gehabt hat. Ja. Und das weiß ich leider nicht, werde ich dann mal persönlich erfahren.
Okay, weiß wahrscheinlich keiner, was so.
Ja, vielleicht gibt es ja keiner zu, was wirklich war.
Ja, irgendwo bei ein, zwei Sachen hat man gelesen, dass es schon Unterkühlung war, ne? Aber am Ende
war es
schon.
War auf jeden Fall kalt. Also ja. Wir haben gut gefroren, aber
ja.
Ja, wir haben eine richtige Gaudi gehabt in der Nacht. Stirnlampe, Regenjacke, Pfiffen hat es von der Seite. War witzig, muss ich auch sagen.
Okay, was war witzig?
Ja, wenn vier Idioten da über die Berg laufen und es pfeift von der Seite,
ja.
Sodass du sagst, okay, jetzt darf uns wirklich nichts passieren, weil sonst ist es schon hart. Da ist kein Mensch in der Nähe.
Mhm.
Also wir müssen jetzt schon so einfach ein bisschen zusammenhalten, dass jeder mal abwechselnd läuft.
Ja.
Und das mit Stirnlampe, Dunkelheit, hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich habe es cool gefunden, die Situation.
Bis zu welchem Kilometer macht so ein Rennen Spaß?
Ja, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Es macht,
oder beim Transcanaria.
Es macht Spaß, mal dann genau das Gegenteil, wenn die anderen abhauen, wenn es dir schlecht geht. Es macht eigentlich immer Spaß, weil es eine coole Jagd war.
Okay. Ja. Es macht vielleicht immer auf eine andere Weise Spaß, oder?
Ja, genau. Ja, wenn es dir gut geht, dann ist alles cool, aber ja, ich mag die letzten Kilometer dann gern, wenn du so im Jagdfieber noch drin bist. Ja. Das mache ich gerne.
Aber der Anfang macht wahrscheinlich auch Spaß, weil du einfach noch frisch bist und
ja, genau.
Der Stress noch nicht so hoch ist und du mit den anderen ein bisschen, quatscht man da so ein bisschen?
Jo. Ja, schon. Es war jetzt nicht so schnell und du bist extrem getapert. Dir geht's super. Der Tag ist noch lang, das weiß jeder.
Ja.
Nein, macht Spaß. Ich hab die Situation gern, weil dann du einfach nur laufen kannst, dann die Wartrei ein Ende hat. Und ja, jetzt geht's los. Das ist ein geiles Gefühl, das mag ich sehr.
Juliane, sag mal, was ist das eigentlich für schicke neue Trail-Ausrüstung, die du momentan immer beim Laufen trägst?
Seit wann fällt dir denn auf, was ich anhabe? Aber schön, dass du nachfragst, denn ich habe eine neue Marke für mich entdeckt. Raab, R-A-B geschrieben. Wobei, so neu ist die Marke auch wieder nicht. Die gibt's schon seit 1981. Die ist damit also älter als du.
Ja, aber auch nicht so viel älter.
Naja, Raab hat jedenfalls eine neue Trailrunning-Kollektion entwickelt, die sich an Mountain People richtet.
Mountain People, oh, das klingt ja schon mal cool. Da hast du dich natürlich gleich angesprochen gefühlt.
Exakt, was soll ich sagen? Ich liebe die Sachen einfach total. Angefangen bei der Vail-Weste, die wahrscheinlich bequemste Laufweste aller Zeiten. Oder die Phantom-Jacket, die so leicht ist, dass man sie kaum spürt. Eine echte Phantomjacke halt. Was mir am besten gefällt, ist, dass die Teile nicht nur voll Hightech und für die allerhöchsten Ansprüche gemacht sind, sondern auch echt stylisch aussehen. Irgendwie dezent und richtig cool eben.
Okay, jetzt bin ich neugierig geworden. Zeig mal her. Okay, die ist ja echt federleicht. 115 Gramm in Größe M und komplett wasserdicht mit einer 20.000er Wassersäule. Krass, das finde ich mal eine Ansage.
Ja, finde ich auch. Ich kann Raab jedenfalls nur empfehlen und werde die Sachen auch beim nächsten Rennen tragen. Wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es mehr Infos unter www.raab.equipment, also raab.equipment. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Sehr gut, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zu dem anderen Thema kommen, noch eine Frage zu dir, zum Hannes und dem Schweizer Uhrwerk. Das interessiert mich jetzt persönlich auch enorm, weil Laufen ist ja per se jetzt keine Sportart, die sehr viel Technik erfordert, im Gegensatz zu dem Sport, den du in deiner Jugend gemacht hast, zum Ski-Alpin. Wie wichtig ist aber dennoch Technik beim Trailrunning?
Sehr wichtig.
Ja?
Ja, Bergauftechnik, Technik im Flachen, Bergabtechnik. Also, ich habe wieder viel gelernt, als Beispiel kann ich nennen, wenn wir ins Hiken gegangen sind und Tom Evans hiked neben dir, Junge, der hat einen Riesenschritt. Der hat eine richtig geile Technik.
Habe ich gesehen beim UTMB am
genau.
Berg, ja.
Der hat an UTMB ja letztes Jahr eigentlich nur übers Hiken gewonnen, weil die anderen laufen und er hiked. Der macht einen Riesenschritt, der macht eine sehr gute Stocktechnik.
Mhm.
Und das spart ihm extrem viel Energie. Dann kann er im Flachen wieder super laufen, bergab laufen.
Mhm.
Und wenn du das gut kombinierst, ja, kann dir das für die 100K, 100 Meiler sehr viel bringen. Also diese Technik hat er sich auch erlernt. Die hat er zu Hause auf dem Laufband trainiert.
Mhm.
Stundenlang.
Ja.
Also Technik sehr, sehr wichtig. Und wenn du dann neben ihm hergehst, ich habe es dann einmal probiert, wie es er macht, wie meine Technik ist. Und
du machst auch sehr gute Stocktechnik. Wo ist da der Unterschied bei euch beiden?
Ja, der hat es nochmal ein bisschen anders drauf. Also der macht es anders. Der macht einen anderen Rhythmus.
Mhm.
Muss ich probieren. Aber dann auch wieder für meinen Körper ja adaptieren, sodass es für mich am optimalsten ist.
Mhm.
Ich habe nur kein Laufband zu Hause. Also ich hätte gerne eins, aber ich probiere das auch demnächst. Ja. Also es ist auch so eine Hausaufgabe, was ich für die Zukunft machen muss.
Wo braucht man noch eine gute Technik beim Trailrunning, außer beim Stock?
Bergablaufen. Ja, vor allem jetzt, wenn ich es auf Transgran Canaria kopiere. Du hast teilweise wieder sehr verblocktes Gelände, manchmal sehr scharfes, wie du am Fuß setzt, wie du vom Hüftwinkel aufkommst, in welche Richtung deine Schuhspitzen zeigen, deine Hüftposition ist. Also da musst du auch wieder die Technik üben, auf jeden Fall.
Das trainierst du spezifisch?
Ja, spezifisch würde ich jetzt nicht sagen, aber eher unbewusst, wenn ich dann wieder in so einem Gelände unterwegs bin. Auf dem Radlweg, auf Gravel bergab, habe ich jetzt keine Probleme. Das funktioniert sehr gut. Aber jetzt zum Beispiel wieder, wir kommen alle aus dem Winter und dann ins technische Gelände musst du wieder üben.
Mhm.
Weil du hast es ein bisschen verlernt, du hast ein bisschen Pause gehabt. Und deshalb setze ich mir dann bewusst auch Wege, wo ich dann entweder einmal mit Speed runterlaufe oder halt wirklich auch auf die Technik schaue.
Du läufst einfach ein bisschen schneller runter im normalen Dauerlauf oder Long Run und achtest dann bewusst darauf, wie du deine Beine setzt, wie du die Hüfte hältst.
Richtig.
Okay.
Oder wenn ich mit in der Gruppe lauf und es sind gute Leute dabei, dass ich einmal sage, entweder filmt's mal bitte, dass ich mal wieder mich von außen sehe.
Ja.
Oder wenn euch was auffällt, bitte sagen.
Mhm.
Also, wenn ich mit dem Reiter runter oder mit dem Daniel unterwegs bin, Dani hat schon einmal was gesagt, dass mein linker Fuß auf einmal ein bisschen schleift. Ja, war vielleicht mehr Fehlstellung drin und dann muss ich wieder darauf achten.
Ja.
Lauter so Sachen, entweder, dass du eine falsche Position hast oder dass du auf das und das achtest.
Mhm.
Technik im Trailrunning ist entscheidend. Mir wundert es ja, dass keiner macht. Dass
ja,
keiner sie von anderen auch Tipps holt, weil manche... Ich gebe keinem einen Tipp mehr, weil ich oft negative Rückmeldungen auch bekommen habe. Wer bin ich, dass ich da was sage? Wenn dann frage ganz höflich.
Ja, schade eigentlich, ja. Ja.
Aber das ist ein Thema, das musst du machen.
Ja,
besonders als Einsteiger.
Ja.
Wenn du frisch in den Sport kommst, hey, du kannst so viel rausholen. Ich habe es ja auch so gemacht. Ich bin mit Dani Jung damals unterwegs gewesen und der hat mir gezeigt, wie man bergab läuft.
Mhm. Ja.
Und das nutze ich, dieses Wissen nutze ich ja bis heute.
Ich glaube auch, dass es so ein Thema ist, wo gar nicht so viel drüber geredet wird. Es geht immer nur um Laktat, um Metabolismus, um ja, Energie. Aber also Technik ist, glaube ich, echt ein unterschätztes Thema beim Trailrunning. Ist voll wichtig, ja.
Alles. Wenn ich mir in so vielen Bereichen haben wir so weit versuchen, eher mehr Stunden, mehr. Wir versuchen von dieser ganzen Pyramide immer die obersten Bausteine zuerst zu verbessern, bevor wir unten die Basis zu verändern.
Okay.
Das ist bei ganz vielen Sachen so. Wenn du Trainingsmethoden hörst, als Beispiel Hitzetraining, okay, dann siehst du die Leute Hitzetraining machen. Aber unten die Basis fehlt schon mal oder ist falsch.
Ja.
Und ich würde eher unten die Basis, die einfachen Dinge verändern oder verbessern oder einfach da noch ausreizen, bevor du oben dann wirklich an die Spitze gehst. Und Technik ist sehr, sehr entscheidend. Ich habe mir ja auch dann die Technik fürs Flachlaufen erlernen müssen.
Ja.
Meine Technik damals, wo ich die kennengelernt habe, ist, ich würde sagen, auf jeden Fall viel, viel schlechter und ganz anders als die Technik, die ich jetzt halt im Flachen drauf habe.
Ja, das ist schon fast 10 Jahre her.
Genau 10 Jahre.
Vielleicht noch eine Frage zur Technik. Machst du auch, um Ermüdung zu vermeiden, dass du vielleicht die Technik wechselst im Rennen, um unterschiedliche Muskeln zu beanspruchen, oder machst du das, oder ist das eher nicht so?
Ja, du machst es automatisch, wenn du vom vielen Laufen ins Hiken gehst.
Mhm, genau, ja, das ist klar.
Im Hiken einfach dann einen größeren Schritt machst, mehr über die Ferse mal gehst, dass du dann wieder, sobald du läufst, bist ja nur auf dem Vorderfuß oder auf dem mittleren Fuß unterwegs, dass du einfach deinen Körper ein bisschen entspannst. Aber währenddessen im Rennen, da bist du im Rennen. Will jetzt keinen Technikwechsel, geht ja gar nicht.
Ja, kann ja sein, dass du mal im Downhill sagst, du gehst mehr über den Rückfuß und dann im Flachen. Nee,
machst gar nicht. Geht da nicht. Im Downhill muss ich auf dem Vorderfuß aufkommen und ich würde eher mal.
Ja, wenn es ein einfacher Downhill ist, meine ich so eine Forststraße oder so.
Nein, ich würde mir eher da mal entspannen, dass ich wirklich mal ganz tief ausschnaufe, die Arme fallen lasse.
Ja. Okay.
Die Spannung im Oberkörper kurz verliere, wenn es geht, um dann wieder die Spannung aufzubauen.
Okay. Doch noch eine Frage vielleicht zum Rennen und zu dir. Du hast auch im Podcast von Bocky, und ich glaube, du hast es zu mir auch schon mal öfters gesagt, ich kann mich jetzt nicht genau an die Formulierung erinnern, aber dass ein guter Ultraläufer auch ein guter Alpinist sein muss. Kannst du mir ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst? Weil alpinistische Skills brauche ich ja jetzt beim Ultratrail eigentlich jetzt nicht unbedingt.
Na, was hilft da?
Ja, was hilft, genau.
Zum Beispiel, wenn du in jedem Gelände gut absteigen kannst, also beim Bergsteigen, du hast keine Probleme im unwegsamen Gelände runterzukommen.
Ja.
Hilft dir das auf jeden Fall fürs Downhill-Laufen? Dass du das Ganze siehst, dass du das einschätzen kannst, dass du trittsicher steigst.
Ja.
Besonders, wenn wir jetzt ja so eine Schuhe bauen, die wo sehr wackelig kann und eher höher, ist es nochmal viel wichtiger, dass du mit diesem Material auch im ganz, ganz schweren Gelände runterkommst. Und dann ein Alpinist, sag ich jetzt mal. Ich bin ja kein Alpinist, aber ich war es früher mehr, als ich es jetzt bin zumindest. Und der kommt bei Wind und Wetter klar. Wenn du aber dich nur bei schönen Temperaturen speziell indoor nur auf sowas vorbereitest, dann hast du zum Beispiel bei sowas wie Transgran Canaria ein Problem. Wir haben harte Bedingungen gehabt.
Mhm.
Es war kalt. Auf der einen Seite richtig kalt, richtig windig, wir waren alle da gefroren und dann hast du am Ende des Rennens warme Bedingungen.
Ja.
Und das ist für den Körper schon ein brutaler Stress und das bekomme ich auch nur, wenn ich draußen in den Berg bei Wind und Wetter trainiere.
Ja.
Und das sind so Sachen, was mir auf jeden Fall dabei helfen. Der Alpinismus hat mir schon viel geholfen für das, was ich jetzt halt mache.
Also es geht jetzt gar nicht wahrscheinlich um irgendwelche spezifischen Skills, wie jetzt irgendwie, dass man irgendwas sichern muss oder sowas, sondern es geht einfach um dieses Gefühl fürs Gelände oder fürs Draußensein lange.
Fürs Draußensein, sogar für die Orientierung.
Mhm.
Dass du auch schaust, wo du hin musst. Beim Bergsteigen musst du ja die Route meistens selber machen.
Ja.
Oder du folgst irgendwelche Wege oder wenn du was freikletterst oder am Seil kletterst,
hast du
ja
einen Weg. Ja.
Ja, du hast halt Sicherungsmöglichkeiten, aber du planst ja deinen Weg.
Ja.
Und genauso, beim Trailrunning ist schon alles sehr markiert, aber du musst ja, wenn du dir beim Orientieren einfacher tust, kannst du entspannter laufen. Wenn du immer dir denkst, okay, ich verlaufe mich gerade, ich muss immer auf den Weg schauen und vor allem auf die Uhr, verbrauche ich wieder unnütze Energie, sage ich jetzt mal.
Ja. Auch wie man vielleicht im Downhill. Ich meine, es ist schon ein Weg vorgegeben, aber es gibt ja immer kleine Variationen, ne? Ja,
richtig, genau.
Dass wo man genau hintritt. Und
dass du unbewusst dir den schnellsten möglichen Weg suchst, ohne
darüber
dabei wirklich,
nachzudenken.
Genau, ohne darüber nachzudenken oder ohne permanent fokussiert auf dem Weg zu sein.
Ja.
Dass es automatisch geht. Und dann kann man auch so schauen, schau mal, die ersten vier, Tom, Josh Wade und John Elburn, wo kommen die her? Aus England.
Ja.
Und ein Deutscher. Und die Spanier, denen war es einfach zu kalt.
Ja.
Die haben halt wärmere Temperaturen gewöhnt. Und dann war es so kalt und ich habe das schon auch gewusst, dass dieses Rennen auch immer unter harten Bedingungen stattfindet.
Mhm.
Also liegt es uns mehr, die wo halt auch bei Wind und Wetter draußen trainieren.
Sehr gut. Hannes, dann lass uns mal, wir wollen jetzt nicht mehr über dich reden, haben wir jetzt gesagt. Worüber reden wir dann? Vielleicht reden wir mal, wie ein bisschen angekündigt, darüber, wie sich der Sport Trailrunning so entwickelt hat, wo er jetzt gerade steht und wie er sich vielleicht zukünftig entwickeln müsste, damit es vielleicht noch ein paar mehr Hannes Nambergers am liebsten aus der deutschsprachigen Region gibt in Zukunft. Bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, würde ich dir gerne drei Entweder-Oder-Fragen stellen, die du gern kurz beantworten darfst und die wir im Laufe des Gesprächs auch noch zurückkommen. Erste Frage. Trailrunning, ist es ein Teilnehmer- oder Zuschauersport?
Teilnehmer.
Teilnehmersport. Was würdest du sagen, lieber guter Sponsorendeal oder hohe Preisgelder? Schwere Frage.
Boah. Oh. Kann ich da jetzt keine Antwort geben? Muss ich die richtig tief drüber nachdenken? Spazier. Ich nehme jetzt einmal aus dem Bauch heraus Preisgelder.
Okay. Letzte Frage, Entweder-Oder-Frage. Lieber eine verbandsgesteuerte strukturelle Förderung oder eher so ein Verbleib bei der Verantwortung der einzelnen Athleten und Athletinnen, auch mit den dazugehörigen Freiheiten?
Das ist aber eine harte Frage.
Ja, die sind nicht.
Lass mal so, wie es ist.
Lass mal so, wie es ist. Also ja. Eher Letzteres.
Letzteres, genau.
Ja.
Die Freiheiten des Einzelnen.
Okay. Ich glaube, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, auf die Themen. Aber lass uns mal erst vielleicht ein paar Jahre zurückgehen. Wir haben gerade schon gesagt, wir kennen uns jetzt echt 10 Jahre. Was hast du im September 2017 gemacht? Weißt du das noch?
September 2017 bin ich mit dir Transalpin gelaufen.
Also wir sind nicht in einem Team,
ja,
aber wir sind Transalpin gelaufen.
Da habe ich kennengelernt, ja.
Genau.
Da habe ich das erste Mal angesprochen.
Genau, da sind wir Transalpin gelaufen. Und das Schöne an so einem Teamlauf ist ja, es gewinnt das beste Team und nicht die gewesten Einzelläufer.
Ja, stimmt. Du hast gewonnen.
Genau, ich hatte das Glück, mit dem Christoph Lauterbach das Teamrennen zu gewinnen, aber ich glaube, ich kann das definitiv sagen können. Ich war definitiv nicht der stärkste Einzelathlet und der Christoph wahrscheinlich auch nicht. Und du warst auch am Start, dein Partner hatte aber ein bisschen Probleme schon am Anfang.
Mhm.
Aber ich würde vielleicht behaupten, du warst zumindest damals noch nicht, auch nicht der beste Einzelathlet am Start. Ich will auf jemanden Bestimmtes hinaus. Wer war da noch?
Sebastian Hallmann.
Der Sebastian Hallmann war sehr stark, aber du hast mal gesagt über jemand anders noch, dass er eigentlich damals so der beste Ultratrail-Athlet Deutschlands war.
Hugenschmidt.
Genau, der Stefan Hugenschmidt.
Ja.
Den kennen wahrscheinlich viele nicht mehr, hier, die jetzt hier zuhören.
Leider nicht, aber ein geiler Typ, ja, muss ich sagen.
Beschreib mal ein bisschen, wie würdest du den Stefan Hugenschmidt beschreiben, was war es für ein Typ und wie würdest du ihn sportlich einordnen?
Hugi ist ein reiner Bergsportler gewesen, der wo jeden Tag raus wollte, jeden Tag lang in die Berg sein wollte.
Ja.
Das gemacht hat, auf was er Bock gehabt hat und ihm dann aber, also er hat unglaubliche Leistung gebracht, aber ihm das Ganze bei den Rennen oder für Rennen zu trainieren zu viel oder zu blöd wurde.
Ja.
So denke ich jetzt mal. Und er einfach viel lieber alleine in die Berg sein wollte und dort Spaß gehabt hatte.
Ja, genau, so würde ich es auch sagen. War jetzt auch kein Typ, der irgendwie, ich glaube, der hatte nicht mal ein Instagram-Profil, keine Ahnung, also hat kein Social Media gemacht, damals war das ja eh noch ein bisschen kleiner. Aber er hat immer Bock gehabt, viel Umfang, war draußen, er war, glaube ich, Salomon-Athlet, aber das war würde ich jetzt sagen, auf einem geringen Rahmen. Kein eigentlich vielleicht mal eine Unterstützung für eine Reise, aber kein monetäres Sponsoring sonst. Also, um es mal zusammenzufassen, es war eigentlich schon Spitzensport, was er gemacht hat. Ich glaube, der ist mal 10,5 Stunden beim Zut gelaufen.
Der hat damals ja sehr lange einen Zut-Rekord gehabt.
Ja, genau.
Der ist 5. beim Transvulkanier gewesen, genau. 4. beim Lavaredo mal.
Ja.
Ganz um 30 Sekunden am Podium vorbei und war da eigentlich, er ist unter dem Radar gelaufen, aber war der beste Deutsche.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und was ich eigentlich damit sagen will, ich finde, er steht so ein bisschen für den Sport, wie er damals so ein bisschen war. Ne? So ein bisschen noch, vielleicht ein bisschen unschuldig. Er war eigentlich ein Spitzensportler. Er war Weltklasse. Aber hatte jetzt überhaupt keine nennenswerte Förderung oder so. Oder ja, auch Unterstützung. Sondern hat doch sich nicht um Social Media gekümmert und so. Und vielleicht, das ist ja damals gewesen, vor 10 Jahren. Vielleicht springen wir mal schnell zu heute. Wie ist es heute? Was würdest du sagen, wie viele Athleten und Athleten im deutschsprachigen Raum können inzwischen ausschließlich vom Sport Trailrunning so leben?
Männer?
Nö. Grobe Zahl.
Vom Sport leben?
Ja.
Vier.
Vier, ja, so eine Handvoll hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja.
Ja. Das konnte der Hugi ja damals nicht. Der hat ja starke Leistung trotzdem gebracht. Und man lebt ja heutzutage eigentlich ausschließlich von Sponsoren, oder? Würdest du sagen?
Ja, Preisgeld ist nicht vorhanden, wenn dann so, dass du deine Reise davon bezahlen kannst.
Ja. Ändert sich gerade vielleicht ein bisschen, oder?
Nee. Wo?
Naja, es hat jetzt in den USA zumindest, gab es jetzt bei zwei Rennen, wo ACG von Nike sehr viel Geld reinwirft. Und ich habe gehört, du läufst jetzt auch bald in Innsbruck, den Trailhunt.
Ja, okay, aber da habe ich nichts zu melden.
Da hast du nichts zu melden. Aber da gäbe es
7 für einen Sieger.
Ja.
Und dann bis zum 5. Der 5. bekommt noch 1.000 und ich wäre wahrscheinlich nicht 5.
Ja.
Ich mache es aus einem anderen Grund. Preisgeld hat mich noch nie gereizt an einem Rennen.
Nein?
Nee. Ist ja heutzutage nur so. Es viele kleinere, lokale Rennen schütten Preisgeld aus. Viele sogar. Aber es kommen trotzdem nicht die Top-Läufer.
Ja. Okay, es hat dich nicht gereizt, weil das nicht die Rennen waren, wo die Top-Konkurrenz war.
Richtig, genau, weil mir das Rennen und die Konkurrenz nicht reizt.
Aber
alleine für Preisgeld hinzufahren, nur um das abzuholen,
ja, das verstehe
ich. Das ist für mich noch kein Reiz. Ja. So weit bin ich noch nicht.
Ja. Aber jetzt, um das Thema nochmal aufzugreifen, würdest du prinzipiell sagen, das Tool Preisgeld an sich ist fair und sollte ausgebaut werden, auch bei den großen Rennen jetzt vielleicht?
Auf jeden Fall, weil es ein bisschen eine Wertschätzung ist.
Ja.
Weil wir teilweise darauf angewiesen sind, weil die Reisen auch so teuer wären,
ja,
dass du wenigstens deine Reise davon bezahlen kannst. Und das ist halt gar nicht vorhanden. Möchte man es an Zahlen nehmen? Ich habe jetzt laut Veranstalter kriegst du 2,5 für Trans Gran Canaria. Brutto.
Ja.
Ja, was bleibt noch über? Und die Reise an sich kostet aber, ich habe Frau, ich habe Kind, ich habe Oma dabei.
Ja. Ja gut, du finanzierst es wahrscheinlich dann größtenteils über deinen Sponsor, ne?
Ja, die machen es, ja.
Genau. Aber das, wenn du jetzt sagen würde, es gibt mehr Preisgelder, dann würde euch das ja auch irgendwie als Elite-Athleten unabhängiger machen, sage ich mal. Oder auch einfach in dem Sinne fairer, dass der Sport auf einer sehr direkten Weise die sportliche Leistung belohnt wird.
Ja, genau.
Dass es dann den Umweg über den Sponsor nicht mehr so braucht. Das ist sehr direkt.
Ja.
Die sind die schnellsten, die kriegen die und dieses Preisgeld.
So wie es halt auch schon im Triathlon ist, dass du halt bei guten Rennen dir halt auch, ja, dass es einmal entlohnt wird, dass es wertgeschätzt wird und nicht einfach dann, dass du mit einem Teller heimgehst.
Ja.
So war es auf Mallorca. Jeder meinte mir, dass mir...
War es ein schöner Teller wenigstens.
Ich weiß nicht mehr, wo der ist, aber du machst viel Aufwand, du trainierst viel dafür.
Mhm.
Du hast auch extrem viel Kosten im Voraus, sei es Trainingslager, sei es alles Mögliche, also Physiokosten, Behandlungskosten. Und dann fährst du zum Rennen, wo du natürlich, es wird jetzt bei mir durch meinen Hauptsponsor übernommen, durch Dynafit, aber du gehst dann heim und hast eigentlich nur Kosten gehabt.
Mhm. Da höre ich ja jetzt raus.
Mir fehlt die Wertschätzung von einem Rennen. Und ein Rennen, sagt immer, der Podcast-Gast war ja bei euch auch schon und hat dann gesagt, ja, wenn er ist der Meinung, dass dafür sollen die Sponsoren dann aufkommen. Ich bin nicht der Meinung, dass wenn ich zu einem Rennen komme und denen eine gute Show liefere und auch für die eine Werbung mache und auch dann davor, danach, ich oder die Top-Athleten bringen dem Event einen Mehrwert.
Mhm.
Aufmerksamkeit, Social Media, Zeitung, alle Medien werden befüllt. Und dann finde ich es irgendwie schade, wenn ich einfach da mit einem Handschlag heimgehe. Dafür, dass ich für diese Rennen auch gearbeitet habe.
Ja. Aber was ich sagen wollte auch, das heißt, du brauchst ja auch Ressourcen, um überhaupt den Sport auf dem Level, wie er inzwischen ist, um mithalten zu können, um den da auf so einem professionellen Niveau betreiben zu können. Das funktioniert einfach nicht mehr so, wie der Hugi das damals gemacht hat.
Jein, ich finde schon, dass es funktioniert, weil wenn ich jetzt jung wäre, Anfang 20 und einen Job hätte, ich würde ihn reduzieren, so aufs Minimum, 40 Stunden und wirklich Vollzeit trainieren, 1 bis 2 Mal am Tag, wird echt schwer. Es ist aber möglich, darf man nicht vergessen. Ich würde es aber schauen, dass es ein bisschen weniger wird, dass ich günstig wohne, dass ich wo wohne, wo die Mieten vielleicht ein bisschen besser an, dass ich vielleicht auch kein Auto habe und wirklich mir so ein Ziel setze.
Also Innsbruck fällt aus.
Wahrscheinlich. Und versuche, mein Ziel, was ich habe, in ein paar Jahren in dem und dem Level zu sein.
Mhm.
Dass ich das halt einfach extrem verfolge und alles andere so ein bisschen wegschneide. Social Media ist nicht wichtig am Anfang. Wirklich.
Okay.
Würde auch das, dass ich unbedingt gleich einen Sponsor bekomme, nein, würde ich auch nicht. Ich würde mir die Freiheiten lassen. Ich würde mich einfach auf den Sport konzentrieren. Trainieren, essen, schlafen. Mhm. Und nebenbei einfach ein Job, der wo mir ein bisschen ablenkt, oder Studium, wo ich einfach so ein paar Euro generiert, dass ich einfach davor leben kann. Und das wäre, so würde ich es machen. Und nicht als erstes immer versuchen, Sponsoren zu generieren, weil wenn du am Anfang keinen Namen hast, wird es schwer. Und das ist dann auch wieder Arbeit, die wo ich irgendwo machen muss. Ich muss ja für den, das, klar, du kannst es auf der Couch vielleicht mit dem Handy machen, aber manchmal musst du präsent sein, manchmal hast du diese Termine. Deshalb würde ich es wirklich klein halten, mich auf den Sport konzentrieren und schauen, dass ich einfach dort besser wäre.
Okay, also das, was du jetzt so beschrieben hast, ist für mich eigentlich auch so der optimale Weg. Ne? Wenn man jung ist, wenn man nach oben kommen will, wenn man da Ambitionen hat, sollte man sich erstmal voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Weil das ist ja auch das Wichtigste erstmal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Leute sagen, ja gut, wie funktioniert das? Ne? Vielleicht machen wir noch einen Schritt zurück. Du hast ja selber gesagt, mit den Preisgeldern, das ist noch nicht so weit. Ihr finanziert euch größtenteils über Sponsoren. Genau, da muss ich erstmal reinkommen. Wie komme ich überhaupt an so ein Sponsoring? Was brauche ich dafür? Was gibt es da für Voraussetzungen?
Dass du gute Leistung bringst.
Okay, so, das also, reicht.
Ja, du musst halt, also so habe ich es gemacht. Da hat keinen Social Media damals interessiert. Ich habe keine 1000 Follower gehabt, wo ich zu Dünnerfit gegangen bin.
Ja.
Aber ich habe es auch lange ausgewogen, ob mir das überhaupt was bringt, weil ein normaler Deal für einen Anfänger in dem Sport mit einem Athletendeal, sage ich jetzt mal, ist einfach Ausrüstung.
Ja.
Und wie viel Ausrüstung bekommst du dann für diese Verpflichtungen, was du eingehst? Ja, bekommst du dann für 3.000 Euro diese Ausrüstung.
Mhm.
Kann ich mir aber, und 3.000 Euro bedingt diese Verpflichtungen. Möchte aber lieber mir die Freiheiten lassen und nichts machen, Schuhe laufen, die ich wirklich will, die kann auswählen in der Ausrüstung, und mir dieses Geld einfach durch normale Arbeit verdienen.
Mhm.
Ich gehe normal in die Arbeit und konzentriere mich nur auf den Sport. Ich würde mir zuerst einen Trainer holen, ich würde mir vielleicht eine Trainingsgruppe holen und schauen, dass ich in diesem Sport möglichst schnell wachse.
Okay. Aber du hast schon gesagt, man müsste vielleicht Arbeit reduzieren. Also es ist ja, das Niveau ist ja gestiegen. Du hast gerade schon gesagt, am Anfang bei euch war das noch, du hattest keine 1000 Follower auf Instagram, hast trotzdem erstmal einen guten Vertrag bekommen. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch damals so gewesen, aber es hat sich ja vielleicht ein bisschen geändert, oder? Ich habe so auch ein bisschen das Gefühl, die Leute, die jetzt von dem Sport leben, wir haben vorhin gesagt, das ist eine Handvoll, das sind ja größtenteils Leute noch aus deiner, unserer Generation, die mit dem Sport so ein bisschen mitgewachsen sind, oder?
Richtig, ja.
Ja, habe ich auch so das Gefühl. Und genau, die sind mit dem Sport mitgewachsen, deren Bekanntheit ist auch mitgewachsen. Und jetzt habe ich aber schon das Gefühl, dass es für neue Leute, muss ich zugeben, ein bisschen schwieriger ist, weil man so einen Sponsorendeal zu bekommen, nur mit sehr, sehr schnell laufen.
Doch.
Ja.
Absolut.
Ja, gut, wenn du wirklich sehr, sehr schnell läufst. Aber wenn du jetzt
erweiterte
nationale Spitze.
Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Johannes Dürr.
Ja.
Bis letztes Jahr hat ihn keiner gekannt. Dann ist er nach Innsbruck gefahren, wohnt da,
ja.
Hat 110 gewonnen.
Ja, genau.
Und mit einer Bleigigkeit, was perfekt ist. Hat einen Hüftgürtel angehabt, Softflask in der Hand und ja, hat sich einfach auf seine Leistung konzentriert.
Mhm.
Und was war für ihn wichtig? Einfach nur schnell zu laufen.
Ja.
Dann war eine Firma, Dünnerfit, nicht so blöd und hat halt sie gekrallt. Aber er hat nur durch Leistung geglänzt und Social Media ist dem heutzutage noch nicht so wichtig. Dem geht es nur um die Leistung. Mhm. Was ist dann passiert? Er hat zur WM dürfen.
Ja.
Ist durchgelaufen, bisschen was nicht funktioniert, hat ein bisschen was falsch gemacht, aber er ist nach wie vor extrem motiviert und dem geht es nur darum, dass er schnell wie möglich nach oben kommt. Okay. Social Media macht er halt, weil es dazugehört oder weil es halt so ein bisschen mitgefordert wird, aber der Junge hat Talent.
Ja. Also du würdest sagen, das ist erstmal das Wichtigste, ne? Dass man so intrinsische Motivation hat, den Sport selbst auszuüben und da ja erstmal dran zu arbeiten eine Zeit lang, um nach oben zu kommen. Aber gibt es von außen vielleicht auch Möglichkeiten, fehlt etwas im Sinne, man könnte ja auch sagen, ja, der Johannes, der trainiert sehr viel. Weiß nicht, was der, womit der denn, ob er noch Student ist, dann geht das vielleicht, hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber ja, es gibt auch Leute, ich kenne zum Beispiel, habe ich letztens mit dem Leonard Muschinski gequatscht, auch ein sehr, sehr starker Athlet, der aber 40 Stunden die Woche arbeitet. Und der sagt schon, boah, der muss schon schauen, dass er sein Training auf dem Niveau so reinbekommt. Und auch die Erholung natürlich, die Regeneration. Also was ich meine, fehlt vielleicht schon so ein bisschen so eine Förderung für junge Athleten und Athletinnen von außen auch, dass die vielleicht ein bisschen, klar, die intrinsische Motivation muss immer da sein, das ist ganz, ganz wichtig, aber dass sie von außen auch ein bisschen gefördert werden oder unterstützt werden.
Ja, ist schwer. Wäre auf jeden Fall besser, damit wir junge Talente in den Sport bekommen oder halt vielleicht sogar aus der Leichtathletik dann in den Trailsport übernehmen.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst ja nicht sofort mit einem jungen Athleten in den Trailsport gehen.
Ja.
Du müsstest den Weg über die Leichtathletik, über die Bahn, Halbmarathon, Marathon vielleicht sogar, dann zum Trail kommen, dass der eine Grundausbildung bekommt und dann in den Trailsport übernommen wird. Und da fährt auf jeden Fall dieser Baustein, damit die Leute abgeholt werden von dem Straßen- oder Bahnsport.
Mhm. Oder vom Alpinismus.
Vom Alpinismus oder vom Langlauf.
Ja.
Dass vielleicht Leute, die eine gewisse sportliche Grundausbildung haben, dann ein zweites Standbein übernehmen könnten im Trailsport. So wie es bei mir auch war. Bei mir war es aber Zufall irgendwie. Und da wäre dieses Bindeglied auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn Talente dann in den Trailsport herangeführt werden. Im Moment ist es einfach so, sie müssen selber in die Gänge kommen und dann über den Sponsor. Aber auf jeden Fall ein Verband könnte dieses Bindeglied auch übernehmen.
Genau, das sehe ich nämlich auch so. Das ist auf sehr individueller Ebene. Jeder muss sich selber individuell um alles kümmern. Und man könnte jetzt sagen, wir können einfach mal rumspinnen. Dein Sohn ist noch sehr jung, meiner auch noch relativ. Aber was würdest du dir wünschen, wenn jetzt, sage ich mal, unsere Söhne sagen, sie wollen sehr ambitioniert Trailrunning-Sport betreiben? Oder was wäre überhaupt ein Einstiegsalter, wo man anfangen müsste, das sehr ambitioniert wirklich läuferisch zu trainieren? Und was wäre cool, wenn sie dafür Strukturen vorfinden würden?
Ich würde auf jeden Fall über den Leichtathletik-Sport oder über den Langlaufsport bei uns zuerst gehen. Und das wirklich, ich sage jetzt mal, 11, 12, 13, 14. Bis dahin kannst du alles machen, was du willst, wenn es einfach nur Ausdauer ist.
Ja.
Egal, ob es mit Ski oder ohne ist. Und dann, falls wirklich dann die Passion da ist, okay, Berge, Laufen, dann langsam heranführen. Das Problem ist, dass die jungen Talente bei vielen Rennen nicht zugelassen sind. Dass ihnen die Bambini-Läufe zu kurz sind und dann die anderen nicht gewährt werden. Außer in Ausnahmefällen mit dem Papa oder mit einem Erwachsenen als Begleitperson.
Mhm.
Weil er selber schon so ein Beispiel gehabt hat. Er hat einfach die 800 Meter hat ihn nicht interessiert, weil er selber schon 20, 30 gelaufen ist. Und bei denen Großen war er halt dann meistens nicht zugelassen, außer bei Einzelnen. Dass man da auch wirklich als Veranstalter den Kindern in Begleitung eines Erwachsenen, sage ich jetzt halt mal, oder ja, doch eines Erwachsenen, die Möglichkeit einräumt, okay, ihr bekommt eigene Wertung und ihr dürft diese, sag ich jetzt mal, 10 bis 20er oder vielleicht maximal sogar 30er Distanzen laufen. Dass da die Veranstalter auch mit dem werben, dass du nicht nur immer erwachsen sein musst, sondern auch noch drunter sein kannst. Das ist schon mal eine Voraussetzung, aber für die Kinder würde ich die Vielseitigkeit als erstes noch wünschen, weil wir haben es auch so gemacht, wir waren zwar Skifahrer, als Kinder. Mhm. Aber wir haben alles gekonnt. Wir haben Wasserskifahren, wir waren klettern,
ja.
Wir waren im Kraftraum, aber halt alles ganz einzeln. Dann, wir waren Fußballer, wir haben Basketball spielen können, wir haben jonglieren können, auf der Slackline, Skateboarden. Ja, wir haben alle Sportarten einfach getestet. Und das hat uns so die Grundausbildung gegeben, die mir heute noch weiterhilft.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, was du ansprichst, so eine breite Grundausbildung. Weil wir können ja mal, man schaut ja immer sehr gerne nach Norwegen. Die machen, glaube ich, sehr viel richtig. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man gerade die Olympischen Spiele verfolgt hat, vor allem im Ausdauersport. Und die machen das ja, das, was wir vielleicht nicht haben, aber die natürlich haben, ist eine sehr starke Vereinsstruktur. Also da merkt man auch, das ist ein sehr großes Thema. Das können wir jetzt, glaube ich, jetzt hier sowieso nicht so schnell lösen. Diese Vereinsstruktur wird noch in der Breite gefördert und was vor allem da ganz wichtig ist, die Kinder machen da mehrere Sportarten zugleich, also ganz, ganz viele verschiedene Sportarten und es wird erst ganz, ganz spät nach Leistung selektiert oder in die einzelnen Sportarten auch selektiert, erst so mit 16, 17, 18 und glaube ich, das ist auch ein Erfolgsrezept und die gucken auch daran, deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt so wichtig ist, dass es schon so ganz Kinderläufe gibt, wo die Kinder ganz früh schon Trailrunning spezifisch als Wettkampf machen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube, die Norweger zum Beispiel, die schauen ganz viel drauf, dass die Kinder noch Spaß haben, dass da ganz, ganz viele, dass sie auch eine breite Auswahl haben am Ende, weil übelst viele Kinder in diesem System drin sind, in diesem Sportsystem. Ja, und da auch dabei bleiben, weil sie halt richtig viel Spaß haben.
Ja. Spaß ist immer das Allerwichtigste. Das Kind soll das machen, auf was Bock hat und nicht, was die Eltern wollen oder was die Eltern nicht erreicht haben und jetzt das Kind ausbaden soll. Auf jeden Fall alles probieren. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass sie den Zugang haben zu Events im Trailrunning. Mhm. Wenn sie Bock haben und sehen, okay, das ist einfach geil, dann sollen sie da dabei sein dürfen und nicht einfach ausgeschlossen von 14 bis 18 oder von 12 bis 18.
Ja.
Dass da der Zugang einfach gewährt wird. Und dann sollen sie es ausprobieren. Vielleicht haben sie Bock, vielleicht haben sie keine Lust an dem Ganzen. Mhm. Und ich würde es einfach jedem gewähren. Aber diese breite Grundausbildung als Kind ist das Allerwichtigste. Dass du alles kannst, alles mal probierst. Und dann findest du ja schon dein Talent für eine gewisse Sportart. Wenn du was gar nicht kannst, dann wird es dir vielleicht auch keinen Spaß machen. Aber wenn du irgendwo was findest, was du wirklich gut kannst, was du vielleicht auch besser bist als andere, dann macht es ja vielleicht auch mehr Spaß und dann bleibst du dort hängen. Und wenn das Trailrunning ist, ist das cool.
Genau, und wenn man dann ja wahrscheinlich vielleicht ein bisschen älter schon ist, ne, 17, 18 und man sagt, man hat Spaß an dem Sport, man hat Talent und man will jetzt voll einsteigen, dann wäre es doch nett, wenn man irgendwie so eine Struktur vorfindet, wo es vielleicht eine Gruppe gibt, wo man rein kann, wo vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommt. Ja, wo ist sowas, muss ja kein Kader. Kader hört sich immer so eine Auswahlmäßig an, aber irgendwie einfach eine coole Gruppe, wo man in Gemeinschaft voneinander lernen kann. Und das motiviert ja auch dann ganz stark, wenn man das gemeinsam macht. Sowas fehlt dann noch so ein bisschen, oder?
Fehlt, ja.
Ja.
Wer soll es aber machen?
Das ist jetzt wäre meine Anschlussfrage an dich gewesen. Wo siehst du da die Verantwortung?
Sollen es die Firmen machen? Soll es.
Genau. Sponsoren,
Sportartikelhersteller, soll es ein Verband machen. Verband ist eh noch schwer, weil wir im Trailsport unter Breitensport teilweise laufen. Oh, müsste man länger diskutieren, aber auf jeden Fall ist es ja das Allerwichtigste, dass du mit Freunden unterwegs bist, dass du in einer Gruppe unterwegs bist. Wenn als Kind alleine, das geht mit 14 nicht alleine. Ich habe auch nur den Skisport gemacht, weil das meine Freunde waren.
Mhm.
Und egal, was wir gemacht haben im Sommer oder im Winter, ich wollte dabei sein, weil das meine Späßel waren. Und die Gruppe macht wirklich alles aus. Und es gibt schon, zum Beispiel in Kiefersfelden, gibt es schon eine Kindergruppe, die machen sowas. Aber die sind ja auch ganz vielseitig unterwegs.
Ja. Das ist ja noch auf sehr jungem Alter noch breitensportmäßig. Ich sehe dann eher so, wenn man später schon ein bisschen ausselektiert hat, jetzt gibt es Leute, die es wirklich ernst meinen, ein bisschen ältere. Genau, und dass da wirklich was, die wirklich gefördert werden müssten. Und ich sehe jetzt halt das Problem, jetzt ist jeder so ein bisschen Einzelkämpfer.
Absolut.
Ja. Und auch so die Jungen, wo jeder ringt, oh, ich brauche so einen Sponsorenplatz, dann brauche ich, muss ich erstmal Social Media machen, weil ohne wird es schwierig. Und das, was du vorhin beschrieben hast, das wäre der Idealzustand, den würde ich mir auch wünschen, aber ich sehe das gerade nicht so.
Ich sehe es auch nicht, weil das ist ja für die meisten Leute viel wichtiger, dass ich sagen kann, ich habe einen Sponsor. Aber.
Ja, aber ich verstehe es. Ja, was heißt nur sagen können, ich bin Sponsor für drei Paar Schuhe, das bringt mir jetzt auch nicht viel.
Aber, genau, aber das ist schon das Erste. Ja. Das ist ja, das Wichtige ist ja, dass ich nach außen schon mal besser wirke als alle anderen. Dass ich entweder für eine Mannschaft laufe oder für einen Sponsor laufe oder für was auch immer. Dass du sagen kannst oder dass du dir nach außen abhebst. Ja. Das ist aber für die Leute leider schon mal das erste Wichtigere. Für mich wäre es eher das andere. Ich will einfach das Rennen gewinnen. Egal mit welchen Schuhen, egal mit welchem Material.
Ja.
Okay, ich rede mir leicht. Bei mir hat es besser funktioniert. Auch am Anfang meiner Karriere. Ich bin in den Sport dann, in diesen zweiten Sport gekommen und habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja. Aber das würde ich mir oft wünschen, dass halt die Leute nicht auf das Materielle oder auf das Äußere schauen, sondern eher auf das Innere. Warum hat der was hat der Typ wirklich drauf?
Ja, würde ich mir auch wünschen und ich kann es auch, das ist, wie gesagt, das ist der Optimalzustand, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass heutzutage der Sport ja brutal gewachsen ist und man ist schon sehr, sehr viel Bedarf, um in dem Sport wirklich erfolgreich zu sein. Man muss sehr, sehr viel investieren und klar, das ist natürlich dann schon, das zu riskieren mit der Aussicht vielleicht, dass man irgendwann mal einen großen Sponsor hat, dass man vielleicht irgendwann mal davon leben kann, das weiß man, das garantiert ja keiner, ne? Also es ist ja schon so viel in diesen Sport zu investieren, wie es heutzutage einfach nötig ist. Klar, man kann sagen, hey, ich würde es eh machen, weil es meine Leidenschaft ist, das ist das Geilste. Aber ich glaube, dem Hugi, deswegen habe ich ihn manchmal als Beispiel gewählt, seine Leidenschaft war einfach in die Berge zu gehen und einfach so zu trainieren, wie der Hugi das damals gemacht hat, viel Umfang für die Berge, das hat damals funktioniert. Bin ich mir nicht sicher, ob das heute noch funktionieren würde. Du brauchst eben, wie du selber gesagt hast, du brauchst einen Trainer, du brauchst Struktur, du brauchst vielleicht einen Physio. Also du brauchst
ein Grundeinkommen, Arno, und dann.
Ja, genau, du brauchst ein Grundeinkommen.
Ja.
Also es ist ein gewisse, also ja, man braucht einfach gewisse Ressourcen. Und da kann ich schon verstehen, dass die Leute erstmal schauen, ja, wie kann ich jetzt einen Sponsor gewinnen, der mir gewisses davon gewährt, ein paar Grundeinkommen.
Das würde er machen. Ich würde dann schauen, dass das irgendwann übernommen wird. Aber als erstes mir eine gewisse Basis schaffen.
Genau.
Damit ein Sponsor auch nicht mehr vorbeikommt, damit er auf mich zukommt, damit nicht ich betteln muss, sondern dass er dann zu mir kommt. Dass du es erst in Vorkasse gehst, lieferst und dann kannst du was fordern auch. Aber nicht als erst verlangen vom Sponsor, ich brauche das und das und das, damit ich das machen kann, sondern als erstes musst du in die Vorkasse gehen und was reißen. Ich bin 21 UTMB gelaufen, wo wir beide am Start waren. Und bis dahin war ich noch Vollzeit tätig.
Ja.
Und jetzt habe ich nur 28 Stunden. Ja. Also es funktioniert irgendwie. Ja. Du musst halt einfach dein Time-Management besser in den Griff bekommen, aber es geht. Und dieses Grundeinkommen ermöglicht mir auch diese Freiheiten, die ich habe. Damit ich nicht Ja sagen muss zu jedem. Damit ich mir das aussuchen kann, was ich will. Damit ich zum Rennen fahren kann, wo ich einfach Bock habe. Und ich weiß, ich werde nicht entlohnt dafür. Aber jeder muss ja am Anfang sich die Frage stellen, was will ich haben?
Ja.
Ist mir wichtig, dass mein Instagram viele Follower aufweist oder dass meine Erfolgsliste am Ende nur eins zeigt bei großen Rennen?
Ja, ich würde sagen, vielleicht ist es einem nicht wichtig, dass der Instagram viele Follower aufweist, aber was mir wichtig ist, dass ich irgendwie Unterstützung bekomme, deswegen brauche ich Sponsoren und dafür brauche ich Instagram. So, dieser Schluss ist ja leider schon, den sehe ich schon. Und was ich mir einfach wünschen würde, dass man vielleicht, du sagst, klar, bei dir hat es funktioniert. Das ist jetzt aus der heutigen Perspektive, kannst du sagen, ja, so kann man es machen, auf jeden Fall. Aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass es eine Struktur gibt, die junge Leute ein bisschen mehr fördert, unabhängig davon, dass sie wirklich das machen können, was du gesagt hast, sich auf den Sport konzentrieren. Dass sie vielleicht dann irgendwann, wenn sie größer sind, dann haben sie gute Sponsoren. Aber das in diesem jungen Alter, dass es irgendeine Institution gibt, die ihnen die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen ohne Druck noch zu entfalten zu können. Oder sich wirklich auf diesen Sport zu konzentrieren, ohne Angst zu haben, kann ich jetzt nächstes Jahr das überhaupt noch machen, weil ich keine Unterstützung mehr habe, oder muss ich jetzt hier Instagram machen, um überhaupt einen Sponsor zu bekommen? Ja, um diesen Druck einfach ein bisschen rauszunehmen.
Okay, verstehe, aber den Druck haben die oberen auch, gell? Ja. Sie müssen ja liefern, um nächstes Jahr überhaupt dabei zu sein oder wieder zurück in den normalen Job zu wechseln.
Ja, also aber wenn du eine gewisse Stellung hast, dann würde ich sagen...
Kannst du mal 1-2 Jahre aushalten, ja, aber dann bist du weg.
Ja.
Es ist also so zweischneidig. Einerseits, alles, was du sagst, ist richtig, dass sie sich ein bisschen konzentrieren kann, aber so funktioniert der Leistungssport nicht.
Okay.
Im Alpinen war es so, entweder bringst du deine Leistung oder du bist nächstes Jahr weg. Und das war schon mit 16 so.
Ja, aber du hattest schon eine Exit-Option. Wenn du deine Leistung nicht gebracht hast, wärst du halt Polizist geworden.
Richtig. Deshalb bin ich ja zur Polizei gegangen, damit die
Genau das meine ich. Du konntest dich voll und ganz auf den Sport Ski Alpin konzentrieren, ohne Angst haben zu müssen, wenn das jetzt nicht klappt, habe ich jetzt gar keine wirtschaftliche Grundlage mehr. Weil du hättest diese Exit-Option, also wenn es nicht klappt, dann bin ich, ich habe eine Sportförderung von der Polizei, dann kann ich da, ja,
werde richtig, ich Polizist, ja. Gib wieder recht, war bei mir so. Das ist ja der Vorteil von Deutschland, dass die das bei olympischen Sportarten machen. Da bekommst du du kannst ja bei bestimmter Leistung einen Behördenplatz bekommen, Zoll, Bundeswehr, Bundespolizei und jetzt auch Landespolizei. Machst die Ausbildung nebenbei und konzentrierst dich aber hauptsächlich auf deinen Sport.
Ja.
Wenn es dann nicht mehr klappt, kannst du sofort in den normalen Job wechseln. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man den Trailsport halt attraktiver gestaltet.
Ja.
Da brauchst du aber wieder einen Verband, der das Ganze unterstützt. Wir sind nicht olympisch. Wir werden es vielleicht irgendwann. Gut oder schlecht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wenn das der Fall wäre, dann hätten wir Behördenzugänge. Denke ich mal, wenn es die Behörden einfach zulassen. So wie es im Skibergsteigen jetzt alles.
Ja, fände ich auf jeden Fall cool. Du sagst, man bräuchte Verband. Wahrscheinlich hast du recht, weil die Sponsoren haben, ja.
Die haben keinen Einfluss auf das. Die können dir vielleicht eine Arbeitsstelle im Vertrieb oder sonstiges in einem Shop anbieten. Aber nicht mehr. Aber dann gehst du wieder den anderen Weg, so wie wir es jetzt beim Skibergsteigen haben. Dass wir es zwar bei Olympia sehen, aber wollen wir dieses Skibergsteigen so in diesem Format bei Olympia sehen?
Ja.
Das ist wieder die andere Frage. Das ist nicht das reelle Skibergsteigen. Viele haben sich beschwert, dass es zu steril ist, dass es zu eintönig ist. Dass es eigentlich ist wie Langlaufen, nur mit Fällen und dass sie dann mal kurz die Ski im Buckel schneiden. Weil wir das Skibergsteigen anders kennen.
Ja.
Jetzt haben die diese Struktur reinbekommen. Und wir beschweren uns aber trotzdem, dass wir genau das nicht sehen wollen. Geht aber nicht anders, weil Olympia und dieser Verband so funktioniert.
Aber das ist ja traurig eigentlich, dass er nur so funktioniert, ja.
Oder? Ja, aber so ist Olympia.
Ja.
Du musst ja was für den Stadionzuschauer bieten. Der Stadionzuschauer wird nicht irgendwo mit der Bahn hochfahren und dann sie oben in der Couloir reinsetzen. Das wird er nicht machen. Du musst es kurz, knackig, so wie halt... Du weißt, wie Olympia funktioniert. Oder jeder weiß, wie IOC Sportarten haben will. So werden es halt dann kreiert. Das war jetzt die erste Austragung, geben wir eine Chance, vielleicht wird was verändert. Willst du es so sehen, wie jetzt bei Pyramenta? Ja. Aber werden wir nicht.
Ja, ja. Also du bist da pragmatisch und Realist. Würdest du dann auch, aber ich höre da schon raus, Trailrunning bei Olympia, würdest du befürworten?
Welches Trailrunning bei Olympia?
Genau, das meinte ich ja. Du würdest sagen, ist egal, Hauptsache Trailrunning ist bei Olympia, weil es dann einfach für gewisse, zum Beispiel wäre es dann möglich, über einen Verband mehr zu machen, oder würdest du sagen, ja, ich will schon das richtige Trailrunning bei Olympia sehen?
100 Meilen, 100K,
naja, das wird's 50
wird es nicht geben.
Ja.
Trailrunning bei Olympia wird, wenn dann sein, so wie es jetzt geplant ist für Frankreich, ein Crosslauf, im Schnee oder bei Matsch, so wie halt ein Winter-Crosslauf stattfindet.
Aber das ist ja dann gar kein Trailrunning.
Nee, aber wird wahrscheinlich dann so eine Sportart sein, dass du hoch und runter hast, so wie ein kurzer Up and Down, wie in Innsbruck mit Runden. Ist das Trailrunning? Nein.
Ja, kommt drauf an, wenn es schmale, steile Trails sind, ist es schon noch Trailrunning.
Dann zählt es zu Trailrunning, ja, aber... Also es ist im Endeffekt dann das gleiche wie Skibergsteigen bei Olympia.
Ja.
Runden drehen in einem Stadion oder in einem Hang oder in einer Skischanze.
Ja.
mit ja, kurzem Durchlauf zwischen Zuschauern und dann wieder kurz am Berg hoch. Ist das Trailrunning für mich? Nein, wird aber so kommen.
Alles klar, ich wollte gar nicht über Olympia reden eigentlich. Das kam jetzt so
kurz kam so rein,
ja. Kurz abschweifen. Ja, cool. Okay.
Werden aber auf keinen Punkt kommen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich fand die Diskussion interessant.
Ja. Wir werden auch nie eine Lösung finden. Das Wichtige ist, wie du schon vorher gesagt hast, die intrinsische Motivation, dass du da was reißt, dass du dir dein Umfeld schaffst, dass du dir einen Plan machst. Wie komme ich da hin?
Ja.
Die Möglichkeiten sind da. Die Möglichkeiten in Deutschland sind verdammt gut. Du musst nur aus dem Quark kommen. Du musst dich nur hinsetzen, dir einen Plan machen und den verfolgen. Und nicht als erstes über das Denken, Follower, Reichweite, Social Media, was auch immer, Strava. Scheut alles aus, konzentriere auf den Sport, such dir ein professionelles Umfeld. Nimm nur einen Job, wo du einfach das Ganze dann finanzieren kannst und dann mach das. Das schafft dir ja wieder Freiheiten. Ich finde das geil. Ich würde es so machen nochmal.
Ja.
Ich bin immer den sicheren Weg gegangen. Okay, ich war auch schon zu alt für das. Ich habe erst mit 27 angefangen. Aber wenn ich Anfang 20 wäre, dann würde ich es so machen.
Okay. Ja, aber du sagst es auch selber, du hast immer schon eine Sicherheit gehabt, ne? Ich habe das, aber ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, dann auch zu stark. Ich habe halt aber das Gefühl, wenn man es so macht, wie du es gerade beschrieben hast, so voll in, das ist schon ein gewisses Risiko heutzutage. Weil du verzichtest ja dann auf andere Sachen, auf andere Karrierewege. Und ob es aufgeht am Ende, weißt du ja nicht. Und ich denke mir, warum macht man es den Leuten nicht einfacher? Oder warum macht man das nicht einfacher, sondern anders vielleicht, warum macht man das Ganze nicht attraktiver? Das ist halt mehr so machen, wie du es genau gesagt hast. Aber ich glaube, es gibt einige Leute, die denken sich, boah, ja, ich kann es so machen, aber das ist ein krasses Invest. Und ob es am Ende aufgeht, weiß ich nicht. Ich wähle lieber die Variante Nummer sicher, weil ich glaube, das ist heute schon ein Risiko, das so zu machen.
Ja, schon, aber was verliert der Junge? Er verliert 2-3 Jahre, okay.
Ja.
Aber so ist er bei einem Selbstständigen, wenn der neue Firma
aufmacht. Weißt du, wie das heute ist? Lücke im Lebenslauf.
Ja, da weiß ich nicht, weil ich bin ja andere.
Was hast du die 2-3 Jahre gemacht, wo nichts in deinem Lebenslauf steht? Ich bin Sport halt in den Bergen gelaufen.
Ja, hat die trotzdem zu einem sehr guten Menschen gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das würde ich sagen.
Und vielleicht ist das auch in Zukunft wertvoller, dass du außerhalb von der Blase mal schaust.
Ja. Okay. Ja, cool. Okay, ich glaube, wir haben das Thema ziemlich gut diskutiert und ich glaube, das wird auch, haben es auch nicht abschließend und werden es auch nicht abschließend diskutieren können. Aber ich glaube, das war ganz, doch, ganz cool.
Ich möchte nur sagen, dass das Wichtigste ist, ein Handy zu bedienen. Der Fokus am Anfang sollte wirklich auf dem Sport sein. Teilnehmen gleich bei den großen Rennen, dass du reingehst in den Sport, die entwickelst, Eigeninitiative zeigst. Wir haben ja damals alles noch selber entdecken müssen. Wir haben Hungeräste gehabt, die hat heutzutage keiner mehr. Wir haben uns selber einfach mit der Materie beschäftigen müssen. Und diese Fähigkeiten haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Darum sind auch noch so viele ältere Damen und Herren in dem Sport, die jetzt halt noch oben sind und auch wahrscheinlich oben bleiben, weil sie gewisse Fähigkeiten erlernt haben, auch vielleicht durch anderen Sport. Das Beispiel Rosanna war ja auch eine Schnellläuferin und hat dadurch auch eine gewisse Fähigkeit erlernt. Bei Ida Hegemann hat es durch einen Leichtathletik erlernt und so diese Fähigkeiten bringen uns weiter. Es sollte einfach die Möglichkeiten haben da in Deutschland und du kannst viel erreichen, wenn du dir auf dem Hosenboden sitzt und Gas gibst.
Ja, okay.
Und dann kannst du richtig was erreichen.
Stimme ich 100% mit dir überein. Ich denke, das ist die individuelle Ebene und ich denke manchmal, man könnte die Leute auch noch ein bisschen unterstützen, finde ich cool. Aber ja, genau. Ich glaube, beides zusammen wäre optimal, aber ich verstehe schon, das Zweite ist nicht ganz so einfach. Aber lass uns noch zwei Fragen zum Abschluss noch zu dir und zu deiner kommenden Saison. Dein Rennplan steht ja fest. Lavaredo läufst du.
Richtig.
UTMB läufst du und am Ende Cape Town. Genau. Lass mich nur eine Frage zum UTMB natürlich stellen. Du bist jetzt da Platz 6, Platz 7 und Platz 4 gewesen. Ich glaube, ich brauche dich jetzt nicht fragen, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast, welchen Platz oder so. Wir haben gehört, du lässt lieber die Beine sprechen und du antwortest mir das eh nicht. Deswegen meine Frage, wo siehst du noch Möglichkeiten beim UTMB Zeit rauszuholen?
ich muss das Rennen nochmal schlauer laufen. Mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Dieses Rennen habe ich über 4 Teilnahmen kennengelernt, weiß, was ich zu machen habe, wann ich welche Entscheidungen zu treffen habe, und wenn ich das an dem Tag umsetze, ist viel drin. Ich entwickle mich von der Leistung her nicht unbedingt weiter, weil jetzt haben wir bald so an dem Level, wo es einfach stagniert, aber wenn ich schlaue Entscheidungen treffe, kann ich schon nochmal diese Zeit von 24 vielleicht noch um ein paar Minuten drücken.
Was wäre eine schlauere Entscheidung?
24 habe ich so einen Moment gehabt, wo ich mir am liebsten hingelegen hätte und geschlafen hätte, und so bin ich ergangen dann. Mhm. Also ich habe so ein richtiges Tief gehabt.
Keine Technik mehr. Wir haben vorhin über Technik geredet.
Ja.
Du bist ein bisschen umge...
Nein, ich habe ein Blackout gehabt währenddessen, okay. Und wenn ich das einfach vermeide, dann habe ich schon mal 10 Minuten gut.
Alles klar.
Ja. Und nee, ich hab mir zwei Bausteine vor der Saison gesetzt, die ich verbessern muss. Das eine ist Nutrition und das eine ist Material, also Schuhe. Beide wurden verbessert. Somit kann es schon mal einen Schritt nach vorne gehen.
Wird dein Schuh, den du dieses Jahr bei UTMB läufst, ganz anderer sein als 2024?
Ja, natürlich. Komplett anders.
Ja. Aber schon der Schuh, den du jetzt in Mallorca und in Transcanaria auch...
Genau, den Proto, was wir jetzt halt in Mallorca und auf Gran Canaria getestet haben, oder halt, wo ich schon gelaufen habe, testen tun wir den ja schon lange.
Ja.
Der ist ab heuer ganz normal dann verfügbar, und der kommt natürlich... Es ist ein Welten. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Von einem Superschuh zu einem normalen Schuh, das ist unglaublich.
Ja. Dann die letzte Frage. Wenn alles wie geplant läuft, beendest du die Saison in Cape Town, beim Ultra Trail Cape Town. Hat das vielleicht einen Grund? Sehen wir dich auch 2027 in Südafrika?
Ich würde es sehr gerne, wirklich.
Wir reden über die Weltmeisterschaft.
Ja, natürlich.
Okay.
Ja. Ich würde sehr gerne bei der WM 27 starten, auf jeden Fall.
Sehr cool.
Ja.
Da
steht auf meiner Liste, ich tue alles, dass ich dabei bin.
Genau, und dann ist, wenn du heute dieses Jahr schon läufst, kennst du dich eh gut aus dann. Aber du kennst dich, du
weißt schon. Ich kenne mich eh schon aus, ich weiß viel. Die WM ist in Kapstadt, das ist für mich das Allerwichtigste. Ich mag den Ort.
Ja.
Und das in Kombination mit einer WM wäre geil.
Cool, das freut uns natürlich. Das werde ich dann auch nächstes Jahr bei der großen Weltmeisterschaft sehen. Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Wir gehen jetzt noch eine kleine Runde wandern, oder?
Wandern?
Ja.
Laufen kommt, werden wir es nicht nennen.
Ja. Aber es war jetzt doch erstaunlich warm hier. Hier, wir haben im Van aufgenommen, wie immer. Genau. Jetzt gehen wir nämlich noch direkt am Berg, gehen wir gleich noch raus. Und ja, falls euch das Gespräch ebenso gut gefallen hat wie mir, empfehlt uns gern weiter. Lasst uns eine Bewertung da, es wird uns sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.